In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Lucia Hammerer. Heute ist ja Muttertag. Und Lucia ist Mama von 2 Kindern. Ihre Tochter hat bereits über 10 Jahre Magersucht. Lucia erzählt über die Herausforderungen als Mama einer kranken Tochter und wie ihr Seelensport dabei weiterhilft. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Lucia, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast Trauerwelle mit dabei bist und dass wir über eben Gefühle, Trauer, Verluste miteinander sprechen. Vielleicht magst du dir erstmal vorstellen, wer bist du, wo lebst du, was machst du so? Erzähl mal was von dir.
Ja, hallo Kathi. Also ich bin erstmal danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Haben wir gedacht, wow, habe ich wirklich so viel zu erzählen, aber schauen wir mal. Ja, also mein Name ist Lucia Hammerer. Ich lebe im Süden von Wien, in Oberwaltersdorf, das ist im Bezirk Baden. Da lebe ich schon jetzt mittlerweile 23 Jahre, bin verheiratet. Habe 2 erwachsene Kinder, also mein Sohn wird bald 28, meine Tochter ist 25. Mittlerweile leben wir da in Oberwaltersdorf, mein Mann und ich, mit Hund und Katze. Unsere Kinder sind ausgezogen. Und ich bin auch da in Oberwaltersdorf, beziehungsweise seit kurzem auch in Ziegendorf, selbstständig als Lebens- und Sozialberaterin und als Seelensporttrainerin.
Und du bist Seelensporttrainerin jetzt seit 2019. Das ist ja doch schon eine Zeit, ohne von die Ersten warst du sozusagen. Ja. Auf Mallorca damals noch die Ausbildung. Ja. Richtig
War
schön
cool,
gewesen.
Ja.
Ja, voll. Wie bist du überhaupt zum Seelensport gekommen? Also hast du da irgendwie recherchiert oder erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
Ja, man könnte sagen Zufall, aber es gibt ja keine Zufälle. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt schon einige Zeit lang sehr schwer magersüchtig und meine Kraniotherapeutin hat eine Ausbildung oder einen Workshop bei dir gemacht und kam von diesem Workshop zurück und hat gesagt, Lucia, das ist was für dich, aber nicht nur für dich, du musst das anbieten in deiner Selbstständigkeit. Und ich habe mir das angeschaut und habe die halt gegoogelt und war total sofort begeistert und ja, also ich kann mich erinnern, ich habe mich innerhalb von einer Woche dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ja. bin nicht immer so schnell bei solchen Dingen. Ja. Aber es hat gepasst vom ersten Moment weg und es passt immer noch. Ja.
Schön. Und du hast ja schon angesprochen, also deine persönliche Verlusterfahrung, die dir ja auch noch immer beschäftigt, ist eben, dass deine Tochter krank ist und diese Magersucht hat. Magst du da vielleicht einmal erzählen, wie war das? Wie hat das angefangen? Ja, einfach so diese Geschichte, dass ja die Hörerinnen einfach auch da ein bisschen wissen, was hat es da auf sich?
Ja, das hat angefangen in ihrer Teenagerzeit. Also wir wissen den Auslöser, wir wissen aber die Ursache nicht. Der Auslöser war so eine flapsige Meldung von einem jungen Burschen. Und da haben uns alle noch nichts gedacht, weil ja, sie wollte dann halt ein bisschen gesünder leben. Und für mich im Nachhinein das extrem Orge ist, ich war Ernährungstrainerin, das war meine erste Selbstständigkeit und habe so alle Phasen von Gesundleben durchgemacht, also so Phasen von kein Zucker und kein Weißmehl und keine süßen Getränke und wenig Naschen. Und das war dann für mich so in der ersten Phase, okay, sie lebt jetzt gesund. Und wie ich dann gemerkt habe, sie ist abgerutscht, kam sofort so mein Schuldgefühl, oh Gott, ich habe mit meinem Wahn, den ich da so durchlebt habe, habe ich sie jetzt in die Magersucht getrieben. Und ich habe ihr zuschauen müssen, mehr oder weniger, weil sie extrem intelligent ist und immer bei jedem Arzt die richtigen Antworten gesagt hat, dass mir quasi so abgetan wurden, sie ist nicht wirklich magersüchtig, sie ist halt jetzt Sie isst halt jetzt weniger oder nur sehr gesund. Das war ein furchtbarer Weg, weil mit dem Moment, wo sie eigentlich schon unbedingt Hilfe wollte, wurden wir immer noch abgewiesen.
Krass.
Und ja, das war ganz, ganz schlimm. Also das war ganz furchtbar. Also wir waren im Krankenhaus und sie hatte ich glaube, um 30 Decker zu viel, dass sie stationär aufgenommen worden wäre und die ist dann wieder
30 Decker.
heimgegangen. Ja, also das waren Erfahrungen, das war ganz, ganz furchtbar, weil du bist neben dieser Krankheit als Mutter bist du völlig machtlos. Also du kannst nichts tun. Alles, was man sagt als Mutter, wird abgeblockt, wird nicht wahrgenommen, wird eher, also endet in Diskussionen, in Streitereien und man schaut zu. Wir haben alles versucht. Mein Mann war zu der Zeit leider beruflich in der Türkei. Das heißt, ganz viel vor Ort ist an mir gehängt und mein Wissen, mein Fachwissen, ich war dann schon in der Ausbildung zur Lebens- und Sozialberatung. Ich hab ein Praktikum gemacht, in einer Essstörungsambulanz, und ich konnte ihr nicht helfen. Also das ist, wenn der Mensch selber nicht will, das war mein größtes Learning daraus. Also man kann niemandem helfen, der es nicht nehmen will. Ja.
Das
Also,
finde ich, also ich finde das auch immer so schwierig, wenn man selber all dieses Wissen besitzt, die Fähigkeit, andere Menschen darin zu begleiten und ihnen zu helfen und dann aber den Ängsten einfach nicht helfen kann.
Genau,
Diese Hilflosigkeit und Ohnmacht ist so
ja.
schwer auszuhalten, oder?
Ja, also das ist das Allerschlimmste und ich will gar nicht sagen, dass sie die Hilfe nicht wollte, aber sie konnte nicht. Und das ist eine
Ja.
schwere psychische Erkrankung.
Voll.
Sie konnte die Hilfe nicht annehmen. Und du musst auf der einen Seite zuschauen, wie dein Kind immer weniger wird, und auf der anderen Seite bist du völlig hilflos und du wirst da noch vom System hängen gelassen. Ja, also wir sind komplett hängen gelassen worden. Das war ganz krass. Also, war dann sehr entsetzt über unser Gesundheitssystem in Österreich. Ja.
Warst du, weil das war ja, wo sie Teenageralter gehabt hat, oder? Also wo es da so alt war mit der Klinik und
Genau.
mit den
Ja,
30
ja,
Decker.
ja.
Weißt du, ob das mittlerweile irgendwie sich weiterentwickelt hat an der Stelle, ob es da jetzt Verbesserungen gibt oder ist es noch
Also,
immer auf dem gleichen Stand?
die brauchen natürlich Werte, ja, um eine Aufnahme zu rechtfertigen. Also ich weiß nichts, dass es besser ist. Ich habe nichts dergleichen gehört. Es ist momentan, also über Corona war es aber noch viel schlimmer. Also da sind die Ambulanzen für die Kinder und Jugendlichen übergegangen. Also ich weiß da von Klientinnen von mir, dass die Kinder gar nicht aufgenommen worden sind, weil kein Platz war. Ja, also noch einmal schlimmer. Und also ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber meines Wissens hat sich da nicht sehr viel verändert.
Aber ist das nicht, also das macht mich gerade auch so, also ich finde gar kein Wort dafür, aber so, das kann doch nicht sein, dass der Maßstab dann eine Zahl ist, die eigentlich ja auch sehr schnell, sag ich mal, wenn ich da irgendwie was, mal nicht aufs Klo gehe oder was nicht so, was die, also steckt mir wirklich noch immer, was Gewicht und sowas angeht, so krass an Zahlen, anstatt einfach auch eben das Psychische zum Beispiel zum sehen. Also wenn die Person von sich aus so sagt, sie braucht Hilfe, sie will sich helfen, sie hat ein Problem mit ihrem Essverhalten oder so, also klappt nicht oder so, dass da dann eben die Tür zugemacht wird und sagt, na sorry, aber 30 Decker fehlen noch, nimm noch mehr
Ja, also
ab, so
ich kann nur
ungefähr.
sagen, bei uns in der Ambulanz war es so. Ja, also der Arzt, der war selbst sehr fassungslos und war selbst, weil wir waren einige Male bei dem und er konnte sie nicht aufnehmen. Ja, und da im Endeffekt wurde sie dann aufgenommen. Sie war dann lange Zeit stationär im Krankenhaus. Ja, das war für mich einerseits eine Entlastung, weil ich wusste, sie ist dort so weit aufgehoben, dass man schaut, dass sie isst. Ja, weil das ist das Schlimmste, wenn du deinem Kind zuschaust und wenn es verhungern möchte. Ne? Und da war zumindest das da, dass sie Ja, ich wusste, sie muss essen. Ja, also da gibt es ja strenge Kontrolle. Das war für mich damals schon mal die erste Erleichterung, ne? Dass das ich halt für das, also mich verantwortlich gefühlt habe, weil dann habe ich es eh nicht können, nicht zu Hause. Weil wenn jemand nicht essen will, kannst du es ihm nicht reinstopfen. Im Krankenhaus gibt es da dann schon Regeln, wie das zu funktionieren hat, weil wenn die Jugendlichen nicht essen, dann kriegen sie die Magensonde.
Ah ja.
Also du kriegst in der Nase die Sonde und dann wird das flüssig zugeführt.
Was hast du dann in der Zeit gemacht, wo es im Krankenhaus war, für die, also dass du, hast du da irgendwas gemacht, weil du ja schon in die Ausbildungen warst, und die um mit solchen Themen beschäftigt hast? Hast du da selber auch gleich mal Unterstützung geholt für die?
So, ja, also das war eines der ersten Dinge, dass ich mir Unterstützung geholt habe. Also ich habe dann wirklich eine tolle Unterstützung gehabt. Das war eine Psychotherapeutin, die war auch Psychiaterin und hat also in alle möglichen Richtungen gearbeitet. Die hat mich irrsinnig unterstützt, die hat mir sehr geholfen. Also da war ich ganz, ganz regelmäßig. Und parallel hat mir irrsinnig geholfen auch der Sport. Also das war so mein Ventil. Aber in mir war von vornherein klar, ich brauche Unterstützung. Ja. Und es war dann auch so, dass ich dann im Endeffekt auf so einer Reha war, wo ich dann wirklich auf mich schauen konnte. Und das war das, was mir dann wieder Kraft gegeben hat, wo ich dann wieder meine Kraft schöpfen konnte und ja, für mich einfach da sein und für den Rest der Familie wieder da sein, weil wenn du ja, als Mutter leidest einfach mit, ja, ich habe alle Arten versucht, dir zu helfen, ich habe es statt ihr gegessen, ja,
Ja,
also man
ja.
versucht ja unbewusst, ja, bis man dann draufkommt, was man so alles tut, ne, und
Wie lange war sie dann insgesamt in dem Krankenhaus zu der Zeit?
ich bin immer mit Zahlen ganz schlecht, aber es war über ein halbes Jahr. Also sie weiß es genau in Tagen, ja, also ich glaube sogar in Stunden. Also für sie war es die Hölle. Aber es war lange. Ja. Also und sie hat ja parallel die Matura gemacht. Also sie hat das alles, sie hat parallel mit der Auszeichnung maturiert.
Krass.
Ja.
Das ist
Und das
schon.
war, ja, war echt eine also sehr harte Zeit und es ist jetzt, also, ja, ich sage nicht, das Schlimmste ist sicher, wenn das Kind stirbt, aber wenn man dem Kind zuschaut, wie es immer weniger wird und wie es nicht leben möchte, das ist also für Mutter einfach der Horror.
Und einfach eben, wo ja die ganze Zeit die Angst, oder? Das kann ja dann auch sehr schnell gehen und du bist eben komplett machtlos. Und da ständig sich auch mit dieser Angst zu beschäftigen und zu befassen und das zum Spüren tagtäglich, stirbt sie nicht, geht sich das noch gut aus, wird sie wieder gesund, ist es überhaupt möglich, gesund zu werden und so weiter. All diese Fragen beschäftigen die ja sicher auch die ganze Zeit.
Ja, ich habe dann, also für mich schon, also sie kam dann irgendwann an den Punkt, wo sie sich helfen hat lassen, wo das für sie okay war. Und ich kam durch dann meine ganze Hilfe, die ich in Anspruch genommen habe, auch dann irgendwann wieder in dieses Vertrauen. Und in dieses, also von meiner Arbeit her, ich arbeite systemisch, das heißt, die ganze Familie ist Thema. Dass ihr Schicksal ist und dass ich ihr das lassen darf, muss und dass ich ihr das zutraue und ihr vertraue, dass sie ihr Leben so leben muss, wie es ist. Und das ist halt für eine Mutter, du wirst das jetzt auch schon wissen.
Ja,
Ja,
mittlerweile kenne ich es.
ob klein oder groß, also man möchte halt nur das Beste für sein Kind, ja, und dass jetzt das Kind einen anderen Weg gehen muss. Weil also ich spreche jetzt nicht von will, aber muss. Das ist halt für Mutter ganz, ganz schwer zu akzeptieren.
Und wie war das dann? Weil irgendwann wird ja eben das Kind erwachsen, oder? Und dann ist ja nur schwieriger, irgendwie drauf Einfluss zu nehmen, weil als was ich nicht, Teenager kannst, weiß ich nicht, wie das genau so ist, aber du kannst ja das Kind nur praktisch in die Klinik fahren und hinbringen und so weiter. Wenn jemand halt 25 ist, so wie jetzt deine Tochter, ist es natürlich schwierig, da irgendwie noch einen Blick zum Hund. Wie hast du es dann da geschafft, eben in dieses Vertrauen zu kommen? War das wirklich dann die Unterstützung oder hat es da spezielle Übungen ergeben oder Dinge, die du regelmäßig gemacht hast, um da ein Vertrauen aufzubauen und so eben sie ihren Weg gehen zu lassen? Was waren so die Punkte, wo du sagst, das hat mir echt geholfen, in dieses Vertrauen zu kommen?
Also ich habe natürlich auch einige Familienaufstellungen machen lassen, wo ich dann auch in diesen, durch diese fremden Personen, die in einer Familienaufstellung drinnen stehen, gesehen habe, okay, die mir dann vermittelt haben, dein Kind schafft es, dein Kind ist stark, das kann das. Das war eines. Mein Mann hat sehr viel Vertrauen in sie, also der ist da dem, der ist das anders angegangen. Ja, der hat immer das Vertrauen, dass sie das schafft. Das ist natürlich auch eine große Hilfe, wenn man dann, ja, wenn man das Vertrauen immer wieder mal, wir können jetzt um das Vertrauen, aber wenn man das selbst so mutlos dann oft ist, ne, ist das eine große Hilfe. Und was dann eben dazu kam, 2019 ist ja schon eine Zeit her, was mir irrsinnig viel geholfen hat, waren so die Geschichten von Seelensport, manchmal gar nicht unbedingt die Übung selber, sondern die Geschichte. Ja? Also ich bin ja sehr viel durch die Arbeit im Fühlen und fühl hin und wenn dann, also bei diesen Geschichten, da habe ich einfach so mitgelebt. Und für mich war das jetzt nicht dann die Übung. Also zum Beispiel die Übung, die mich da so unterstützt hat, war das Dreieck mit den Selbstvorwürfen wegschieben. Ja, also und von den
Abstand nehmen.
Schultern nehmen, weil das habe ich ewig gehabt. Und was habe ich falsch gemacht, dass mein Kind krank ist? Und also solche Dinge oder also immer wieder zurück ins Vertrauen kommen. Es gibt dann also Übungen, wo man sich eben den Menschen gesund vorstellt, ja, weil wir wissen, alle die Energie, die wir ausstrahlen, die kriegt der andere. Das heißt, wenn ihr jetzt nur das todkranke Kind seht, dann kriegt sie die Energie. Wenn ihr schicke, dass ich sie schon wieder gesund sehe, dann kriegt sie die Energie. Ja. Also in diesem Mut bin ich wieder gekommen. Ich würde nicht sagen, dass das nicht immer wieder anders ist. Also dass es solche Phasen gibt,
Schnell da
wo man,
wieder.
ja, aber also in den Mut bin ich im Endeffekt schon gekommen, ihr wirklich zu vertrauen und sie jetzt mir immer wieder bewiesen, weil sie hat allein gewohnt und sie, also und das hat funktioniert und sie ist eine Kämpferin und ich bin mittlerweile voll im Vertrauen, dass sie das gut macht. Ja, aber du wirst das auch wissen, wenn man voll im Vertrauen ist, kann immer wieder ein
Ja,
Einbruch kommen, nicht, wo man zweifelt.
absolut, absolut.
Ja.
Also das, ja, darf und kann immer wieder passieren. Und ich finde, das Wichtigste ist dann eben zu wissen, okay, wenn es dann wieder ist, dann weiß ich, was zu tun ist. Dann weiß ich,
Ja.
wo ich Hilfe finde. Dann kenne ich meine Übungen, Sätze, die mir helfen, Geschichten, die mir helfen. Und auf das kann ich zurückgreifen, diesen Werkzeugkoffer. Und dann tauche ich da auch wieder durch. Und dann komme ich auch wieder zurück in diesen, ja, mutigen Weg oder wo ich dann eben Kraft schöpfen kann, wo ich wieder im Vertrauen bin, gell? Und deine Tochter, du hast dann gesagt, sie war dann irgendwann auch bereit, Hilfe anzunehmen. Wie hat die Hilfe dann ausgeschaut? Also, sie ist ja heute noch wahrscheinlich auch in Unterstützung oder so, weil so viel
Ja,
ich irgendwie im
ja.
Kopf habe, ich bin jetzt kein Profi, was das angeht, ist es ja doch etwas, was eigentlich auch das Leben lang irgendwie beschäftigt und man nicht einfach von heute auf morgen so jetzt hinter mir die
Ja.
Sintflut, alles abgehakt und jetzt bin ich gesund sozusagen, sondern das bleibt ja dann auch irgendwie immer.
Ich glaube, oder ich will jetzt nicht sagen, ich weiß, aber ich glaube, dass solche Sachen immer bleiben und in Krisensituationen wieder hervorkommen, weil wir haben alle Muster und wir haben jeder von unseren Muster, wie in einer Krise reagiert. Und das ist sowas, was du in einer Krise sofort wieder, wenn was nicht funktioniert, kommt sofort dieses Essverhalten wieder verstärkt raus. Also ich glaube, das ist sowas wirklich sein Leben lang begleitet. Und man kann halt damit gut umgehen. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das das, was man sein Leben lang hat. Ja, also. Aber sie hat dann eben Psychotherapie in Anspruch genommen, hat sie immer noch und geht damit sehr gut um. Sie lebt jetzt in einer tollen Partnerschaft und also sie macht das wirklich, wirklich gut. Ja. Und das gibt mir einfach immer wieder erneutes Vertrauen, dass sie das gut schafft. Aber wenn ich immer wieder das Gefühl habe, es tut mir so leid für sie, weil es einfach durch so eine Erkrankung so viel nicht leben kannst. Ja. Oder konnte, nicht? In der Teenagerzeit, was sie nicht leben konnte dadurch. Ja, da kommt halt dann wieder das Mu als Mutter raus, wo du denkst, oh mein Gott.
Ja. Wie ist das bei deinem Sohn? Wie alt ist er jetzt?
Der ist 27 noch, der wird
Also die sind ja
28
sehr
im
nah
Sommer. Ja,
beieinander auch vom
ja,
Alter her.
ja.
Wie war das für ihn so in dieser Zeit, wo sie Teenager war, wo das irgendwie so auftauchte? Da ist ja dann auch immer der Fokus dann stark auf dem kranken Kind, oder? Wie ist er damit umgegangen? Oder wie
Also ich
geht er
glaube,
heute damit um?
es war für ihn total schwer, weil er so eben, er ist ganz, er ist ein, von der Art her, sage ich mal, sind sie sehr unterschiedlich, er ist sehr extrovertiert, sie ist sehr introvertiert und dann war der Fokus auf dieser Krankheit und so eine psychische Erkrankung trifft einfach die ganze Familie. Ja, also eine psychische Erkrankung trifft immer das gesamte Umfeld. Und er hat da ganz viel Rücksicht nehmen müssen, auch weil da geht es ja dann um Kleinigkeiten. Was essen wir? Da werden Kleinigkeiten zu großen Herausforderungen. Ja. Und sie haben aber dann sogar eine Zeit lang gemeinsam gewohnt. Was für mich als Mutter natürlich sehr beruhigend war, sie nicht allein zu wissen. Die beiden haben es sicher nicht leicht gehabt miteinander, aber sie haben sich das gut ausgeschnapst und was auch immer, ja. Ich wollte dann gar nicht so genau wissen, was da so stattfindet, weil sonst kommt der eine und der andere und jeder erzählt da seine Sichtweise und du stehst dazwischen drin und du kannst es eigentlich nur falsch machen als Mutter. Aber sie haben auch das gut gelöst und er war da, ich glaube, einfach durch sein Dasein schon gute Unterstützung. Und er hat aber dann trotzdem seins gelebt und seins gemacht, ja, was auch total wichtig ist, weil diese permanente Rücksichtnahme macht an psychisch kranken Menschen alle gesund.
Und das ist ja auch wirklich so, das hast du ja schon am Anfang auch gesagt, wenn man nur seinen Interessen nachgeht, wenn man schaut, wo hole ich meine Kraft her, gell? Und das sind ja meistens dann Interessen, Hobbys oder Sport, wie du auch erwähnt hast. Nur dann kann ich ja wieder auch gut begleiten, wenn es der Person wieder
Ja.
schlechter geht oder so. Es bringt ja
Ja.
nichts, eben sich selber komplett aufzuopfern und alles wegzuwerfen. Und dann habe ich halt am Ende auch keine Kraft mehr, um eben den Menschen irgendwie nur zu begleiten oder Stütze zum Sein. Ja.
Und das ist, also das ist, finde ich, das Schwierigste zu erkennen, dass man als Mutter wirklich auf sich selbst schauen muss, ja, also als bewusst muss, weil man sonst diese Kraft nicht hat. Und ich predige das mittlerweile meinen Kindern. Ich war ja in meinem Vorleben, im Leben vor den Kindern war ich Flugbegleiterin. Und da gibt es ja diese Sauerstoffmaske, wo das immer vorgeführt wird und dann sagt, wenn man diese aufsetzen muss, wem setzt man sie als erstes auf und warum?
Sich selber.
Sich selber, weil man dann ansonsten den anderen nicht mehr helfen kann.
Ja, eh, weil
Ja,
wenn der Sauerstoff wegbleibt und
weg
das
ist.
Kind dann versorgt ist, dann bist du
weg, ja. Oder du hast zwei Kinder oder drei Kinder und kannst das nur, wenn sie es selbst nicht aufsetzt, nur mehr einem Kind aufsetzen. Also das ist dann mit den anderen. Also das ist für mich so ein extrem guter Vergleich. Warum muss ich mir als Mutter helfen? Ja, warum muss ich schauen, dass es mir gut geht? Und ganz viele, wir kennen viele Mütter, die immer zuerst den anderen helfen und dann im Burnout sein, in der Depression sein, im krank sein. Und das ist schon so wichtig für mich, dass ich das weitergibt, dass man echt auf sich schauen darf.
Absolut, also kann ich sowas voll unterstreichen. Ich sehe das zum Beispiel jetzt gerade, noch so ein Beispiel, wo ich sage, das könnte man auch so vergleichen. Ich fahre voll gern mit dem Radl, mit dem Fahrrad und habe da so einen Fahrradanhänger, wo eben der Kleine, mein Sohn ist ja 2,5, dann drin sitzt und der hat ja auch immer einen Helm auf. Und ich sehe voll viele, die eben auch so unterwegs sind, aber als Erwachsene dann, also als Mama oder Papa, dann keinen Helm auf haben. Und für mich ist das komplett klar, dass ich einen Helm aufziehe, weil ich denke mir die ganze Zeit, wenn ich einen Unfall habe, gut, dann überlebt mein Kind vielleicht dann durch den Helm, ist ja der Kopf geschützt. Aber mich haut es ja fast noch schlimmer dann hin, weil stell dir mal vor, mich, ja, haut es einfach von dem Radl runter und ich habe keinen Helm auf. Was hat mein Kind dann davon? So gar nichts, gell?
Ja.
Dann überlebt es, aber hat keine Mama mehr. Weil ich
Ja.
eben nicht überlebe, so, gell? Also ich finde auch einfach, man darf absolut ja auf sich denken und das ist so wichtig und essentiell, weil nur so kann ich eben dann Kraft geben all den anderen, meiner Familie, meinen Freunden, wem auch immer, wenn es mir auch gut geht.
Und da muss man einfach überlegen, was haben wir gelernt, nicht? Wie haben unsere Mütter gehandelt und was haben wir übernommen und was geben wir unseren Kindern weiter? Und das, ja, darf man, und das ist ja nicht etwas, was man, jetzt sage ich, schaue auf mich, das geht ja jeden Tag neu, nicht? Ich darf jeden Tag neu wieder überlegen, was darf ich jetzt für mich tun? Und das, also ich habe das sehr lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Ja, das war echt ein harter Weg für mich. Und ich meine, ich hätte nicht den Beruf, wenn ich nicht gern anderen helfen würde. Also das
Ach
heißt,
so.
ja, ich muss immer wieder aufpassen. Ja, also, und ich glaube, das ist halt eine Typsache auch. Es gibt sicher Menschen, denen das leichter fällt, aber als Mutter neigst du dazu, dass du dein Kind, also ist ja gut so, ja, also ist ja von der Natur der Sache so bestimmt, wenn sie klein sind, dass es so ist, aber irgendwann muss man sie nicht mehr aufopfern, ne, weil es nichts bringt.
Cool. Wie geht's deiner Tochter heute?
Es geht ihr gut, sie lebt eben in einer Beziehung. In Wien, also sie ist jetzt eine Wien-Verfechterin geworden und lebt mit einer Katze in einer super schönen, also mit ihrem Partner und dem mit einer Katze in Wien, ist selbstständig als Fotografin, liebt das, ist super, also ist erfolgreich in ihrer Selbstständigkeit, macht super schöne Fotos und also
Wer
sie.
da einen Vorgeschmack will oder sich das anschauen will, deine Fotos sind, glaube ich, großteils auf der
Ja,
Website von deiner Tochter gemacht, oder?
zu 100%.
Also unbedingt da einen Blick draufwerfen, schon nur wegen die Fotos. Die muss man sich anschauen. Sind wirklich mega schön geworden, ja.
Ja, ich bin nur happy, weil ich habe natürlich dann immer schöne Fotos, ja, wenn ich rechtzeitig drauf schaue, dass sie Zeit hat. Ja. Also das ist schon ganz was Tolles, und man merkt halt einfach, sie liebt, was sie tut und ja. Sie managt das echt gut. Also da ist auch das, ja eben dieses Vertrauen, sie macht das jetzt gut. Ja. Also da
Und
kann
das
ich auch aus der Selbstständigkeit heraus, Entschuldige, kann ich von ihr lernen. Ja. Also das ist, wie sie das handhabt. Ja.
Und du hast ja auch schon gesagt, also du machst ja sehr viel, du bietest eben Lebens- und Sozialberatung an, machst Aufstellungsarbeit, super spannend, und bietest eben auch den Seelensport an. Was war so das Schönste oder Berührendste, wo du so in deiner Tätigkeit, es muss nicht nur mit dem Seelensport zusammenhängen, generell erlebt hast für dich, wo du sagst, boah, da bin ich richtig, das hat mich berührt.
Es kommen immer wieder berührende Momente, was mich aber so stolz macht, ist jetzt zum Beispiel eine Gruppe, also in Oberwaltersdorf eine ganz tolle Gruppe, die mir schon sehr lange in dieser Zusammensetzung auch treu ist. Und erst letztens wieder ist eine Teilnehmerin angekommen, hat das so quasi ohne Seelensport hätte ich jetzt diese Situation nicht überstanden.
Und krass, ja.
Und also wenn die eine sagt, ob sie geht dann auf die Toilette und macht
Bärenhüter.
den Bärenhüter, um sich zu schützen, oder sie boxt ihre Wut weg, und das ist für mich so genial und das bestätigt mich ja so in meinem Ding, weil du kannst dich sicher erinnern, ich habe damals gesagt, ich möchte das machen, aber ich möchte nicht nur mit Menschen arbeiten, wo jemand gestorben ist.
Ja.
Weil ich kenne es von mir, es gibt genug andere Krisen, wo man das brauchen kann. Ja. Und das habe ich also vor allem in der Gruppe, ja, da gibt es einfach andere Dinge, ja. Und das hilft ihnen so. Und indem sie so regelmäßig kommen, sind sie schon so gestärkt. Und was mich extrem vielleicht auch berührt hat, war, ich habe mir im September meinen Oberschenkelhals gebrochen und
Ja, oh ja.
lag nach der Operation dann nieder. Habe mir kurze Zeit auch ziemlich leid getan. Und dann kam nach einigen Wochen, also ich glaube, es waren 3 Wochen, Lucia, wann kommt wieder Seelensport? Wir brauchen dich. Und das war so, oh mein Gott, ja, sie brauchen mich. Ja, also dieses. Das war so schön für mich, so, das hat mich schon sehr, sehr berührt, ja, weil sie haben gewusst, ich komme ja eh nur dann, wenn es geht, aber einfach der Seelensport tut ihnen so gut, dass sie mich fragen, 3 Wochen nach der Operation, wann ich denn endlich wieder komme. Ja, das war schon echt so eine ganz tolle
Es zeigt
Erfahrung.
einfach, dass du eine wirklich gute Trainerin bist, die es schafft, die Menschen in Bewegung zu bringen und ihre Gefühlswelt. Und daraus dann, dass sie auch wirklich etwas in ihrem Alltag haben als Anker, wo sie umsetzen können. Und das
Ja.
macht wiederum mich sehr stolz, ja, dass du das einfach so lang schon und ja, so bereichernd weitergibst. Also da dürfen wir uns beide gleich auf die Schulter klopfen. Und den kleinen Löwen raushauen.
Ja, genau, ja.
Aber es sind meistens wirklich ja immer diese kurzen Sätze eben, wo und dann bam, wo so richtig ins Herz eben gehen, gell? Wenn dann
Ja.
jemand sowas sagt, oh, dann kommen mal gleich die Tränen.
Ja, und also das hat dann auch mich so motiviert. Das war ja, also man ist ja dann auch, wenn man körperlich so da niederliegt, neigt man schon dazu, eben alle Gefühle zu durchleben, die jetzt nicht unbedingt förderlich sind. Ne? Und das hat mich aber so motiviert, wieder zu üben, zu trainieren und wieder auf die Beine zu kommen. Also da war Seelensport wirklich ein großer Motivator.
Schön. Und jetzt, wie geht's dir jetzt mit deinem Oberschenkel?
Gut. Also ich meine, ich muss schon
Alles gut
aufpassen,
verheilt?
weil es ist erst 7 Wochen, 7 Monate her. Also das dauert schon, das ist mehr. Aber es geht mir sehr gut. Und ja, also ich kann manchmal zum Leidwesen der Teilnehmerinnen die Übungen schon wieder sehr gut machen. Und keine Ausreden, dass sie das nicht so mitmachen müssen. Ist natürlich viel jetzt im Spaß, ja. Aber also es geht mir wieder gut und ich brauche die Bewegung. Ja. Also es ist immer wieder, und das war wirklich der Teil, also ich erzähle da ganz oft so, der Seelensport war der Teil in meinem, was ich anbiete, der mir noch gefehlt hat, weil ich selbst eben so körperlich die Dinge ausgedrückt habe, immer schon, und jetzt habe ich es endlich kanalisiert gehabt, ja, durch dich. Also mit den Geschichten mit der konkreten Übung. Also das ist einfach das Allerbeste, was dazu passt. Ja.
Oh, so schön. Das freut mich gleich doppelt.
Ich habe auch schon gemacht, also jetzt, wenn ich zwei Aufstellungen habe, bis dazwischen eine Seelensportübung gemacht habe. Was ich ganz grenzgenial gefunden habe, die Teilnehmer dann aber schon sehr es als anstrengend empfunden haben, weil einfach eine Familienaufstellung schon anstrengend ist. Und die Übung dann dazu, die auch noch einmal so viel bewegt, auch noch einmal natürlich gefordert hat. Ja.
Ja, spannend. Gibt es irgendeinen speziellen Kurs, den du jetzt in nächster Zeit anbietest, wo man eben dazu hüpfen kann, sagen kann, da bin ich
Also man
interessiert?
kann jetzt immer dazu hüpfen. Ich habe am Mittwoch in Oberwaldsdorf eine Gruppe am Abend. Und ich habe jetzt eben neu in Zillingdorf 14-tägig am Donnerstag eine Gruppe, die im Werden ist. Und ich werde jetzt noch eine oder noch mehrere, ich werde da dranbleiben. Also ich möchte sehr gerne Seelensport nur für Männer anbieten, weil ich das Gefühl habe, dass die Männer sich schwer tun in einer Runde, wo Frauen drinnen sind, die Gefühle zuzulassen. Das heißt, das ist so ein Baby, was noch im Entstehen ist. Ja, das werde jetzt einfach noch ein paar Schnupperstunden anbieten. Also Ende Juni wird wieder eine sein, dass ich einfach da die Männer motiviere, speziell eben, also nur unter Männern mit mir halt. dazu zu tun, sage ich einmal, weil ich einfach glaube, dass da die Hemmschwelle geringere ist.
Ja, das stimmt. Voll.
Und was im Sommer auch noch, also wo jetzt die Termine im Entstehen sind, wahrscheinlich noch einer im Juni, das haben wir voriges Jahr, habe ich das schon gemacht mit einer lieben Freundin, das haben wir dann Mindwalk genannt, wo man durch unsere Au, wir sind ja da leider, also wir haben jetzt nicht so tolle Wälder wie im Westen von Österreich, aber wir haben so die Auen, wo halt die Laubwälder sind. Und das haben wir voriges Jahr schon gemacht, das sind wir durchspaziert, schweigend und haben dann unter einem Thema dann immer an speziellen Plätzen Seelensportübungen gemacht. Und also das war für mich auch so ganz genial, weil das so gut gepasst hat. Also wir haben uns schon überlegt, ich halt mir, welche Übung wo. Und das hat halt noch einmal einen ganz einen speziellen Reiz, wenn du dann so im Wald bist und da die
Voll.
Seelensportübung machst.
Ganz andere Wirkung wieder, gell, wenn so die Natur
Ja.
um herum ist. Ja.
Ja, und wenn du gehst und schweigst, also wir haben sie wirklich, sag jetzt einmal gezwungen, nicht zu sprechen während also wo wir von einem Platz zum anderen gegangen sind, wie während der Übungen, weil da kommt natürlich nochmal ganz viel in Fluss, ne,
Ja.
wenn du dann mit deinen Gedanken bist und was die Übung anregt und was du dann wieder rauslassen kannst mit der nächsten Übung. Also das ist auch sowas, was ich unbedingt wieder gern also machen werde, ja, sagen wir mal, in
Spannend.
einer Kleingruppe, ja.
Wir werden natürlich der Website alles verlinken in den Shownotes, das auf jeden Fall. Dann könnt ihr da immer wieder und nachlesen, wann welcher Kurs gerade stattfindet. Zwei letzte Fragen hätte ich noch an dich, und zwar deine Lieblingsübung beim Seelensport und warum?
Also das variiert immer. Momentan ist es der Stier, weil erstens diese Stärke, wenn man sie so aufbaut vom Stier, das finde ich so cool. Also diese, wo man wirklich in diese Kraft geht. Und wenn immer wieder irgendeine Wut aufpoppt, die zerschlagen kann und wirklich für mich auch schauen kann, was ist jetzt da dahinter. Also dass ich das bewusst, ganz bewusst anschaue. Ja, und diese Kraft vor allem in diesem Stier, also immer wieder zu erkennen, was für Kraft jetzt, also wenn ich von mir rede, in mir persönlich ist, ja, das immer wieder zu erkennen. Ja.
Ah ja, sehr schön. Und abschließend, was möchtest du einem Menschen mitgeben an der Stelle, die eben vielleicht auch irgendeine Herausforderung, Krise, Trauer im Moment spüren, erleben? Ja. Was ist so dein abschließender Tipp an diese Menschen?
Also die Gefühle auf jeden Fall zulassen, nicht unterdrücken, nicht glauben, man muss stark sein, weil irgendwann kommen es dann trotzdem und überrollen einen. Und unbedingt, wenn man das Gefühl hat, es würde jemand helfen können, unbedingt jemanden suchen, Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist, glaube ich, in Österreich immer noch das große Tabuthema.
Ja, ich glaube nicht nur in Österreich.
Ja, aber gerade also
Aber
eben
ja,
bei uns, ja. Das
absolut.
ist, glaube ich, das, also, was für mich so ein großes Anliegen ist, weil so viele erst dann Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es schon fast spät ist.
Ja,
Wenn
voll.
das Leid schon so groß ist.
Und mir kann ein Borde, glaube ich, sagen, wenn wir diese Hilfe nicht angenommen hätten, weiß ich nicht, ob wir noch so dasitzen würden.
Ja.
Oder?
Ja, das kann ich so
Und genau
bejahen.
deswegen, weil wir das angenommen haben, weil wir uns darum gekümmert haben, um uns und unsere Gefühle und die ausgedrückt haben, sitzen wir heute gestärkt und gekräftigt da und können all diese Gefühlswellen auch regelmäßig auf uns nehmen.
Stimmt,
Ja.
ja.
Schön. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, liebe Lucia. Es war sehr berührend, sehr spannend und ich wünsche dir weiterhin auf jeden Fall alles Gute mit dem Seelensport und wir sehen uns ja sowieso in den Meetings immer wieder mal. Also, genau. Und sag nochmal danke, dass du Trainerin bist und danke für deine Geschichte, fürs Teilen.
Danke, dass ich kommen durfte und ja, danke für dein Vertrauen immer wieder in mich.
Gut, dann sage ich Tschüss da draußen und bis zur nächsten Folge. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.